zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Was heißt, Gott handelt heute? Mit der Überzeugung, dass Gott in der Welt handelt, steht oder fällt der christliche Glaube. Diese Überzeugung betrifft das fundamentale Bekenntnis zur Menschwerdung Gottes, mit dem sich das Christentum von allen anderen Religionen nicht allein unterscheidet, sondern auch bei vielen Anstoß erregt. Das gilt insbesondere für das Gespräch mit seinen Nächsten und Ängsten, der monotheistischen Geschwistern, dem Judentum und dem Islam. Für beide ist die Vorstellung eines Gottes, der Mensch wird, undenkbar, und beide entwickeln deshalb entweder gar keine oder zumindest charakteristisch andere Konzepte des göttlichen Handelns. Insofern führt die Frage, welche das Bekenntnis zu einem in der Welt handelnden Gott für das Verständnis des Menschen stellt, in das Zentrum christlicher Glaubensverantwortung. Und dies seit alters her. Gott handelt, das bedeutet für christliche Theologie traditionell, er handelt als, wir haben es gerade gehört, als Schöpfer und Erlöser. Und zwar beides in Personalunion, das heißt, der Vater handelt durch seinen Sohn. Als, ich zitiere, Erstgeborener der ganzen Schöpfung ist dieser göttliche Logos so die maßgebliche Aussage des Christushymnus aus Kolosser 1, auch der Erstgeborene der Toten, derjenige, in dem die ganze Fülle Gottes wohnt. Paulus schreibt dann vor allem den Erlösungsaspekt dieses göttlichen Sohnes Handelns aus. Den Maßstab seiner Theologie bildet das Kreuz Jesu, vor dessen Armut Gott nicht zurückschreckt, in die er seine Hoheit vielmehr entleert, so Philipper 2. Der göttliche Sohn stirbt hier für unsere Sünden und wird auferweckt, damit wir Menschen, die Sünder, neu leben können. In dieser Quintessenz fasst Paulus in 1. Korinther 15 die authentische Überlieferung zusammen, deren Vorgabe auch seine Verkündigung folgt. Sie, diese Verkündigung, stellt damals wie heute eine erhebliche Zumutung an das Glaubensverständnis des Menschen dar. Unsere Gegenwart zeichnet bekanntlich in Glaubensangelegenheiten ein bemerkenswertes Erfahrungsdefizit aus. Dass Gott handelt, wird von den Menschen häufig nicht mehr wahrgenommen, nicht nur, weil vieles in der Welt im Argen liegt. Die Tatsache, dass Glaubensüberzeugungen heutzutage weniger zur Erlösung als zur Verschlimmerung des Leids beizutragen scheinen, zieht religiöse Heilshoffnung sozusagen grundsätzlich in Zweifel. Genau genommen muss die leitende Fragestellung für den heutigen Morgen also lauten: Was kann es in einer Welt, in der allenthalben die Fundamentalismen triumphieren, und zwar nicht nur die islamistischen, sondern auch die evangelikalen und die christkatholischen, was kann es in einer solchen Welt bedeuten, dass Gott handelt? Drei Argumentationsgänge und ein ekklesiologisches Schlussplädoyer sollen eine mögliche Richtung erkunden, in der die Antwort auf diese Frage liegen könnte. Dass Gott handelt, hieße demnach durchaus traditionell, er handelt in Jesus Christus, das aber bedeutet, er handelt als Mensch, eine äußerst komplexe theologische Aussage, die das Zweite Vatikanische Konzil mit dem spezifischen Offenbarungskonzept der Selbstmitteilung Gottes zu erfassen sucht. Das Verständnis dieses Konzepts verlangt die weitere Präzisierung, dass die Menschwerdung Gottes keine historische Vergangenheit meint, sondern dass sie einen aktuellen Bezugspunkt besitzt, die Armen, durch die Gott heute sozusagen vorzugsweise handelt. Ein erster Punkt, Gott handelt in Jesus Christus. Das Ringen um den Glauben, dass im Leben und Sterben des Jesus aus Nazareth kein anderer als Gott selber am Werk ist, dass dieser Jesus also der Christus ist, prägt die Kirche in den ersten 8 Jahrhunderten ihrer Geschichte durchgängig und hoffentlich heute auch noch und führt schließlich zu einer trinitarischen Gottesvorstellung. In unserem Zusammenhang sind zwei lehramtliche Entscheidungen besonders von Belang. Das Konzil von Nicäa 325 legt gegen die arianische Irrlehre fest, dass der Sohn in derselben wesentlichen Weise Gott ist wie der Vater, sodass in Jesus Christus wirklich ein göttlicher Akteur auf der Weltbühne erscheint und das, was nur Gott möglich ist, nämlich die Erlösung des Menschen und der Schöpfung insgesamt, erwirken kann. Mit diesem Lehrentscheid erhält jedoch das Problem des Welthandelns Gottes erst seine Virulenz. Wie lässt sich denken, dass Gott Mensch wird und doch Gott bleibt? Auf diese Frage versucht das Konzil von Chalcedon 451 eine Antwort zu finden. Es entfaltet dazu eine Theologie, welche die vollkommene Gottheit und die vollkommene Menschheit als die zwei Naturen der einen Person Jesu Christi festhält. Ein und derselbe Christus, Sohn, Herr, Eingeborener, ist in zwei Naturen unvermischt, unverwandelt, ungeteilt, ungetrennt, erkennbar. Niemals wird der Unterschied der Naturen aufgehoben, der Einigung wegen, vielmehr wird die Eigentümlichkeit jeder der beiden Naturen bewahrt, auch im Zusammenkommen zu einer Person und einer Hypostase. Zitat Ende. Kompliziertes Teil. Der Akzent dieser Definition liegt auf der Übereinkunft der göttlichen mit der menschlichen Natur, welche die Person Jesu Christi unvermischt und ungetrennt zu einer komplexen Wirklichkeit vereint. Explizit schärft dieser Text ein, dass die Personeinheit in der Hypostase des Logos den wirklichen Eigenstand der beiden Naturen nicht aufhebt. Die vom trinitarischen Sohneslogos angenommene Menschlichkeit beeinträchtigt also keineswegs die Vollkommenheit seiner Gottheit. Ebenso wenig vergöttlicht sie eine defizitäre Menschheit des Sohnes. Beide Naturen werden vielmehr so aufeinander bezogen, dass die geglaubte Göttlichkeit Jesu Christi nicht anders erkannt werden kann als in der praktischen Verwirklichung seiner Menschlichkeit. Darauf möchte ich den Akzent legen. Also die Göttlichkeit Jesu kann nicht anders erkannt werden als in der praktischen Verwirklichung seiner Menschlichkeit. Der Akzent der Konzilsdefinition liegt also darauf, dass die Gottheit Jesu Christi ihrem Gehalt nach in seiner Menschlichkeit besteht. Und ich entschuldige mich für das Fachchinesisch, dabei entsprechen sich Seins- und Erkenntnisordnung. Das heißt, weil Gott ontisch, seinem Sein nach, in Jesus Christus Mensch geworden ist, wird ontologisch die Menschlichkeit des Menschen Jesus zum eigentlichen Inhalt der Offenbarung Gottes. Ohne den personbildenden Einheitspunkt der hypostatischen Union abzustreiten, bietet die Zwei-Naturen-Lehre des Konzils von Chalcedon damit einen Ansatzpunkt, das Plausibilitätsproblem, das die neuzeitlich aufgeklärte Vernunft hinsichtlich der Erkennbarkeit des göttlichen Handelns umtreibt, positiv aufzugreifen und Gottes Heilswirklichkeit über die Konzeption einer Christologie von unten mit glaubwürdigem, was gleichwohl nicht bedeutet, unstrittigen Wahrheitsanspruch auszusagen. Während die spekulative Bezugnahme des Konzils auf die Hypostasis, auf die Person, die vorausgesetzte Identität Jesu Christi als Sohn Gottes, als Sohnes Logos markiert, legt die Gleichordnung der Zweiheit seiner Naturen die Wahrnehmbarkeit dieser Göttlichkeit auf die Erkenntnis durch die wahre Menschheit fest. Also dass Jesus der Sohn Gottes ist, erkennt man an nichts anderem, als dass er wirklich Mensch ist. Das ist der Dreh. Dass Gott in Jesus Christus handelt, bedeutet also, dass Jesus als Mensch und noch genauer, dass er menschlich, menschenwürdig handelt. In seiner Menschlichkeit macht Gott sich selber zugänglich. Diese Menschlichkeit ist sein Wesen. Deshalb gilt, wer Jesus begegnet, begegnet Gott. Aber dass der Mensch in ihm, dem Jesus, wirklich Gott antrifft, macht allein die Menschlichkeit Jesu erkennbar. Und deshalb ein zweiter Punkt: Gott handelt als Mensch. Diese Einsicht ändert das christliche Offenbarungsverständnis von Grund auf. In der Menschwerdung teilt Gott keine Information über sich mit, vielmehr gibt er sich als der zu erkennen, der er ist. In Jesus, unserem Bruder, treffen wir Gott selber. Offenbarung ist deshalb keine Instruktion, die man als Lehre, zum Beispiel aus den normativen Quellen der Heiligen Schrift, herausdestillieren könnte. Das wäre der Dogmatismus, den mein Vorredner Kollege Söding bereits abgelehnt hat. Nach christlichem bzw. christologischem Verständnis ist Offenbarung viel mehr als das. In ihr findet das existenzielle Ereignis einer Begegnung zwischen Gott und Mensch statt. Offenbarung bedeutet die Selbstmitteilung Gottes an uns. Der das gedacht und eigentlich als Wort erfunden hat, ist Karl Rahner. Nach Karl Rahner ist Jesus jener exemplarische Mensch, der, ich zitiere, die einmalige, absolute Selbsthingabe an Gott lebt. Er tut damit, was uns Sündern unmöglich ist, nämlich den Willen Gottes. Die Selbsthingabe ist das Tun des Willens Gottes. Und dieser Wille Gottes verlangt nichts anderes als die Verwirklichung einer Humanität, die Menschen einander immer schulden, da einzig eine solche Humanität alle leben lässt und jedem Leben gewährt. In der stupenden Menschlichkeit, die den Lebensvollzug Jesu prägt, kommt aber nicht nur die Wahrheit über den Menschen an den Tag, die Menschlichkeit Jesu offenbart zugleich die Wahrheit über Gottes Gottheit, deren erkennbaren Gehalt sie zum Ausdruck bringt. Wenn deshalb der gelingende Existenzvollzug des Menschen im selben Maß einen Menschen wie eine gotteswürdige Gestalt trägt, ist die Verwirklichung von Menschlichkeit keine Angelegenheit, die der Mensch mit sich allein abmachen könnte. Vielmehr handelt es sich bei ihr zuerst und zuletzt um Gottes Sache. Also Menschlichkeit ist eine Sache Gottes. Der Mensch, so Rahner, gewinnt seinen existenziellen Eigenstand nur in der Überantwortung an Gott. Erst, wenn Sie so wollen, Gott Vater schenkt dem Menschen die Vollendung seines eigenen Daseins, und zwar zuhöchst in der Menschwerdung des Sohnes und dann über die geschichtlich zu gestaltende Nachfolge dieses Jesus als des Christus. Pointiert formuliert Rahner im Grundkurs des Glaubens: Die Menschwerdung Gottes ist der einmalig höchste Fall des Wesensvollzugs der menschlichen Wirklichkeit, der darin besteht, dass der Mensch ist, indem er sich weggibt in das absolute Geheimnis hinein, das wir Gott nennen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat den Zusammenhang zwischen Gottes Selbstmitteilung und einem menschenwürdigen Lebensvollzug lehramtlich verbindlich in der berühmten Nummer 22 der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes zum Ausdruck gebracht. Hier heißt es: Tatsächlich wird nur im Mysterium des fleischgewordenen Wortes das Mysterium des Menschen wahrhaft klar, denn Adam, der erste Mensch, war das Urbild des Künftigen, nämlich Christi des Herrn. Christus, der schlechthin neue Adam, macht eben in der Offenbarung des Mysteriums des Vaters und seiner Liebe dem Menschen selbst den Menschen voll kund und erschließt ihm seine höchste Berufung. Ein langer Satz. Die Inkarnation Gottes wird also hier, der lateinische Text macht das noch deutlicher, wird als Aufklärung des Menschen über sich selbst und über seine höchste Berufung gekennzeichnet. In scholastischer Terminologie beschreibt der Text im Anschluss an das eben Zitierte die prinzipielle Bedeutung der Menschwerdung Jesu wie folgt: Da in ihm, also in Jesus, die menschliche Natur angenommen, nicht zerstört ist, ist sie eben dadurch, also die menschliche Natur, auch in uns zu einer erhabenen Würde erhoben worden. Denn er, der Sohn Gottes, hat sich durch seine Fleischwerdung gewissermaßen mit jedem Menschen geeint. Der Text der Pastoralkonstitution folgt also der Definition Chalcedons in der theologisch markanten Verknüpfung, welche die Erkenntnis der Gottheit des Vaters an die Offenbarung der Menschlichkeit des Sohnes bindet. Dass Offenbarung im Sinn Rahners Selbstmitteilung Gottes und eben nicht bloß ein Informationsgeschehen meint, enthüllt die Menschlichkeit des Sohnes als die nach christlichem Verständnis entscheidende Wesensbestimmung Gottes. Sie konturiert auch das Handeln Gottes in der Welt. Es muss dezidiert als ein menschliches und menschenwürdiges Handeln angesprochen werden. Im Blick auf die Menschwerdung Gottes in seinem Sohn akzentuiert deshalb auch Gaudium et Spes: Mit menschlichen Händen hat er, Jesus, sein Werk getan, mit menschlichem Geist gedacht, mit menschlichem Willen gehandelt, mit menschlichem Herzen geliebt. Eine kleine Auslassung am Rande: Wer fragt, warum Gott nicht in Aleppo ist und handelt, der müsste eigentlich fragen, warum wir nichts tun. Auslassung Ende. Menschliches Handeln ist also das Format, in dem Gott wirklich handelt. Aus dieser theologischen Einsicht folgt, dass nicht nur für die Menschen, die an Jesus als Christus glauben, sondern, wie der Text der Pastoralkonstitution ausdrücklich betont, für alle Menschen guten Willens die Verpflichtung besteht, jene höchste Berufung zur Menschlichkeit, die Gott in seinem Sohn vorgelebt hat, als eigene existenzielle Aufgabe zu übernehmen. Anders gesagt, jeder Mensch, der Christgläubige aber besonders, wird zu einem wahrhaft menschlichen Leben bzw. zur tätigen Menschwerdung in der Nachfolge Jesu berufen. Eine derart umfassende Glaubensentscheidung ist niemals selbstverständlich. In ihrer Berufung zur Menschlichkeit, die aus der Nachfolge sowas wie eine Lebensform macht, liegt nun auch der Rechtsgrund jener Identifikation, mit der die lateinamerikanische Theologie der Befreiung das Glaubensgeheimnis der Inkarnation explizit mit der ganz spezifischen Realität der Armen und Unterdrückten in Zusammenhang bringt. Sie, diese Identifikation, verleiht der Rede vom Handeln Gottes ihre prägnante Sinnspitze, und deshalb ein dritter Punkt: Gott handelt durch die Armen. Denn eine menschwürdige Gestaltung des Lebens bedeutet nicht einfach die Nachahmung Jesu in dem abstrakten Sinn eines Vorbilds der Tugend. Konkret verlangt sie nichts weniger als die Nachfolge an das Kreuz. Erst die Lebenshingabe des Sohnes stellt den charakteristisch göttlichen Zug seines zutiefst menschlichen Handelns dar, also den Inbegriff dessen, was dem Menschen für sich allein als Sünder unmöglich, im Gefolge der Offenbarung Jesu Christi aber von allen Menschen guten Willens, seien sie nun christgläubig oder nicht, einzufordern ist. Gottes Handeln und die Erlösung der Welt, auf die dieses Handeln letzten Endes zielt, erhalten im Kreuz ihren gemeinsamen und realistischen Grund. Noch einmal in den Worten der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes. Indem Jesus Christus für uns litt, hat er nicht nur ein Beispiel gegeben, damit wir seinen Spuren folgen, sondern er hat auch den Weg gebahnt, dem wir folgen müssen, damit Leben und Tod geheiligt werden und einen neuen Sinn annehmen. Die Pointe des Konzilstexts ist irritierend genug. Das Leiden des Gekreuzigten soll die angemessene Form darstellen, in welche der allmächtige Gott, der Schöpfer und Erlöser der Welt, wirklich handelt. Als armer Gehängter unter anderen Armen, so tritt Gott in der Welt maßgeblich in Erscheinung. Die Armen erhalten damit einen theologisch vorrangigen Status, und zwar sowohl was die Adresse als auch was das Subjekt des göttlichen Erlösungshandelns betrifft. Sie sind die ersten Hörer des Evangeliums und zugleich seine authentischen Verkünder. Dass sie aufgrund ihrer Armut ein und dieselbe Lebenssituation mit Jesus teilen, befähigt die Armen dazu, über die Zeiten hinweg zu einer sakramentalen Verkörperung der Gegenwart Christi in der Welt zu werden. Diese kategoriale theologische Bedeutung der Armen, also die Armen als das geschichtliche Sakrament Christi, und ihre Doppelfunktion für das göttliche Erlösungshandeln, hat der spanisch-salvadorianische Befreiungstheologe John Zubrino exemplarisch beschrieben. Die Armen, schreibt Zubrino, sind auf zweifache, fundamentale Weise quasi Sakramente der Sendung Jesu. An erster Stelle rufen sie zur Umkehr auf, indem ihre Lebenswirklichkeit wie die des gekreuzigten Jesus die größte Anfrage an die Christen und an alle Menschen darstellt. Hier können Sie wieder an Aleppo denken oder ganz viel nähere Beispiele finden. In diesem Sinn stellen die Armen, weil sie Opfer sind, eine prophetische Anklage dar. An zweiter Stelle bieten sie Werte und Wahrheiten an, wie sie auch Jesus aufgezeigt hat. In diesem Sinn sind sie Träger des Evangeliums. Sie, die Armen, evangelisieren von Grund auf. Die Theologie des Handelns Gottes stellt sich in der Perspektive dieser Befreiungstheologie als eine Theologie der Armen dar. Ihre Existenz, die durch manifeste Unterdrückung und barbarische Gewalt gekennzeichnet ist, wiederholt authentisch die Situation des Gekreuzigten als den maßgeblichen Ort der Offenbarung Gottes. Insofern bildet die Solidarität mit den Armen den einzigen Weg der Erlösung, der allen Menschen Heil verspricht. Zuerst natürlich den Armen, die aus ihrer Unterdrückung befreit werden müssen, denen das geraubte Leben zurückzuerstatten ist, dann aber auch für die Reichen, die sich zum Lebensrecht der Armen zu bekehren haben, die zu erkennen haben, dass sie, dass wir die Unterdrücker und Lebensräuber sind. Das ist insbesondere für uns Christen in der ersten Welt eine harte Lektion. Aber nur, wenn wir sie von den Armen, die es überall gibt, lernen, werden auch wir erlöst werden können. In Sobrinus Diktion heißt das, nur wenn die prophetische Anklage, welche der Notschrei der Elendsexistenz der Armen zum Ausdruck bringt, auch gehört wird, sodass die entsprechende Hilfe gefunden werden kann, für die wir verantwortlich sind, wir Reichen. Nur dann ereignet sich Heil in der Welt und nur dann handelt Gott. Und nur dann werden auch wir Reichen erlöst werden können. Wenn Gott also als Mensch durch den Gekreuzigten handelt, weil die anderen Menschen nicht menschlich, sondern unmenschlich handeln, und wenn deshalb die göttliche Aktivität seines Handelns zunächst in der menschlichen Passivität des Leidens besteht, dann kann göttliches Handeln nicht triumphalistisch beschrieben werden, also als eine Weltherrschaft im Gestus einer sozusagen allmächtigen Diktatur. Auch da stimme ich ganz meinem Vorredner zu. Denn ein so allmächtiger Gott oder im Zusammenhang eines solchen Gottes hätten wir eine in der Tat heillose Vorstellung von Gottes Gericht und von Gottes Erlösung. Gott handelt, Gott richtet anders. Das zumindest ist die Hoffnung der Christen. Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter Lukas 10 hat diese Andersartigkeit des göttlichen Handelns einen maßgeblichen Ausdruck gefunden. Das Gleichnis wird von der lukanischen Jesusfigur als Antwort auf die Frage formuliert: Wer ist mein Nächster? Im Hintergrund steht die damals bekannte Auffassung, dass Bruderliebe nur innerhalb der eigenen ethnischen Gruppe geboten ist. Jetzt denken Sie mal an die AfD. Dass Bruderliebe nur innerhalb der eigenen ethnischen Gruppe gebunden ist, also dem Hass gegen auswärtige Feinde nicht widerspricht. Gegen diese Vorstellung klagt das Gleichnis die grenzüberschreitende und unbedingte Geltung der Liebe in der Situation der Not ein. Der Priester und der Levit, die an dem Mann im Straßengraben vorbeigehen haben, vermeintlich Wichtigeres zu tun als zu helfen, und zwar obwohl, jetzt wird sozusagen noch zugespitzt, obwohl der Mann im Graben aus Jerusalem kommt und also ein Jude sein dürfte wie sie. Erst der Fremde, den der Text als Mann aus Samarien einführt, zeigt die menschliche und eigentlich selbstverständliche Reaktion. Angesichts der blutigen Realität des unter die Räuber gefallenen Menschen dreht es ihm den Magen um, was das Verb splanknicestai im Vers Lukas 10,33 wörtlich bedeutet, welches die, ich kenne aber jetzt nur die unrevidierte Form, welches die Einheitsübersetzung sehr glatt mit und hatte Mitleid übersetzt. Der Samariter reagiert also körperlich auf die körperlichen Verletzungen des Geschlagenen und er sorgt für ihn. In dieser Menschlichkeit der Fürsorge spiegelt sich die göttliche Signatur, wenn Sie so wollen, der sakramentale Charakter des Handelns des Samariters. Anders gesagt, nur Gott handelt selbstverständlich menschlich, während die Menschen als Sünder immer gute Gründe haben, eher unmenschlich zu handeln. Aus diesem Urteil und der das wie kein anderer theologisch durchreflektiert hat, weshalb wir ihm wirklich auf Knien danken sollen, dass es ihn gegeben hat, war Luther. Aus diesem Urteil folgt, dass jedes Weltregiment, das seine Ordnungsmacht mit Zwangsgewalt durchsetzen will, zwar tatsächlich ein spezifisch menschliches Konzept darstellt, aber deshalb gerade nicht geeignet ist, das erlösende Handeln Gottes zu beschreiben. Seine typisch menschliche Unmenschlichkeit hindert es daran, dass besonders die Menschen im Westen Gott in ihrer Wirklichkeit nicht mehr wahrnehmen, könnte somit auch daran liegen, dass ihr Handeln Gottes erlösende Gegenwart nicht mehr verkörpert, dass Gott nicht mehr durch sie handelt. Weil wir den Nächsten in seiner Not nicht genug anerkennen, der Rettung seines Lebens immer noch Wichtigeres vorziehen. Wir schaffen das nicht, ist zutiefst unchristlich als Slogan. Also weil wir die Not des Nächsten immer noch nicht genug anerkennen, erzeugt unsere inhumane Herrschaftsform Unterdrückung und Armut. In einer Welt, welche die neoliberale Hegemonie der kapitalistischen Wirtschaftsordnung prägt, ist die Triftigkeit dieser Erkenntnis mit Händen greifbar. Die Reichen produzieren Arme überall und leben von deren Ausbeutung. Auch auf diesen markanten Zug machen die Befreiungstheologen, welche in der Regel aus Ländern der Dritten Welt kommen, aufmerksam. Und darauf, dass Gottes Solidarität den Ausgebeuteten gehört, denn sie, die Armen, teilen die Situation Jesu. Deshalb ist das Handeln der Reichen charakteristisch für die Sünde und nicht für die Erlösung. Ihnen bleibt im Blick auf ihre Rettung, wie dem reichen Jüngling in Matthäus 19, allein die Hoffnung, dass Gott vermag, was Menschen unmöglich ist, da eben eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. In dieser erlösenden Tat des Menschen Unmöglichen besteht die Einzigartigkeit des Handelns Gottes am Kreuz Christi. Am Kreuz wird Gott arm bis zum Äußersten, teilt die Situation des Beraubten und Geknechteten noch im Tod und macht auf diese Weise deutlich, dass nicht die Rechtfertigungen der Gewalt gegen die Ohnmächtigen maßgeblich sind, sondern dass das Himmelreich anderes verlangt. Den Hungernden sättigen, den Kranken besuchen, den Notleidenden helfen, die Flüchtlinge aufnehmen, wie es das Weltgerichtsgleichnis von Matthäus 25 einklagt. Auch hier gilt, die Not des Armen und nur sie bildet das Kriterium, ob ein Handeln nur menschlich, das heißt inhuman und ausbeuterisch, oder ob es göttlich und in diesem Sinn wahrhaft menschlich ist. Vor diesem Hintergrund zieht die befreiungstheologische Option für die Armen die einzig angemessene Konsequenz aus dem fundamentalen Glaubensgeheimnis des Christentums, dass Gott Mensch geworden ist. Sie identifiziert sein Handeln in der Welt mit wirklich menschlichem, mitmenschlichem Handeln. Den Maßstab dafür bildet die Realität des Armen, die auf diese Weise zur sakramentalen Gegenwart Gottes aufsteigt. Ich zitiere die Worte des königlichen Weltenrichters aus Matthäus 15,40. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Nochmal, es geht hier ums Tun. Ja? Gott handelt also nicht ohne den Menschen. Die theologische Begründung dieser Erkenntnis hat Thomas von Aquin im Zusammenhang der Frage nach dem Schicksal mit einer sogenannten Zweitursachentheorie geliefert. Diese Theorie hat ihre systematische Ausarbeitung viel später, erst Mitte der 70er Jahre des inzwischen letzten Jahrhunderts, durch Bela Weismar gefunden. Die geschöpfliche Welt erscheint hier grob gesagt als ein Werkzeug für die Verwirklichung des göttlichen Heilswillens, der sozusagen die Erstursache des Heils darstellt. Dabei ist der freie Wille, also die Eigenwirksamkeit besonders des Menschen, durchaus gefordert. Gerade der Sünder muss seine Sünde erkennen, muss umkehren und zum Heilswerkzeug Gottes werden wollen. Die Theologie der Befreiung konkretisiert dieses Konzept nun inkarnatorisch. Auch ihrer Auffassung nach handelt Gott nicht ohne die Menschen. Er handelt vorrangig sogar als Mensch, das heißt im menschgewordenen Sohn und dann prinzipiell durch die Armen, denen seine bedingungslose Zuwendung gilt. Zu ihnen, und das heißt zu ihrem Recht auf Leben, haben die Reichen sich zu bekehren, weil den Armen geholfen werden muss, und zwar immer und unbedingt. Nachfolge Christi und Menschwerdung stellen sich von daher als ein und dasselbe heraus. In der Fortsetzung des inkarnatorischen Handelns Gottes, das nichts anderes als gerade Menschlichkeit verwirklicht, besteht dann auch die Mission der Kirche in der Welt. Und dazu mein Schlusspunkt. Viertens, Kirche der Armen, eine Mission für die ganze Welt. Gott handelt nicht ohne den Menschen, damit der Mensch aber mit Gott, und das heißt erlösend handeln, das Leben der Menschen, der Armen retten kann, muss er sich bekehren zu der Solidarität Jesu Christi. Er muss seinem Weg der Selbstverleugnung ans Kreuz folgen. In diesem Sinn fasst zumindest das Zweite Vatikanische Konzil den Sendungsauftrag der Kirche auf, wenn es am Anfang der Pastoralkonstitution programmatisch feststellt, das ist ein ganz berühmter Satz, der die Mission der Kirche umfassend beschreibt, und vielleicht fällt Ihnen auf, dass in dieser Beschreibung das Wort Gott nicht vorkommt. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen dieser Zeit, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind Freude und Hoffnung, Trauer und Angst auch der Jünger Christi, und es findet sich nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihrem Herzen widerhallte. Nach dieser Lehre weiß sich die Kirche genauso wie ihr Herr Jesus Christus in die Welt gesandt, um an den Orten der Not die prophetische Anklage der Armen aufzugreifen und mit ihnen zusammen, so wie Gott, Heil zu stiften, erlösend zu handeln. Der amtierende Papst Franziskus bringt diesen maßgeblichen Sendungsauftrag in das sprechende Bild einer, ich zitiere, verbeulten Kirche, die auf die Straße hinausgegangen ist. Zitat Ende. Eben um dort auf der Straße bei den Armen zu sein, ihrer sakramentalen Heilsvollmacht als Verkörperung Jesu Christi zu gehorchen und so zu handeln, wie Gott das tut. Also in ihrer Bedrängnis da zu sein. Nur so erhalten die Armen die Würde zurück, die ihnen als Unterdrückte in den Systemen der pseudomenschlichen Herrschaft geraubt worden ist. So werden sie aber auch zu Subjekten der Evangelisierung und bilden auf diese Weise jene missionarische Gestalt von Kirche aus, die der Nachfolge Jesu Christi entspricht. Sie ermöglichen darüber hinaus sogar die Rettung der Reichen, die, wenn sie zu der Not der Armen und deren christologischen Vorrang umkehren, zugleich damit in die erlösende Nähe Gottes kommen. Ich fasse zusammen. In der Solidarisierung mit der Not der Armen können Menschen also Handlungsmöglichkeiten entdecken, die Gott in ihrem eigenen Leben wieder wahrnehmbar machen. Dieser Schritt wird gerade uns Reichen nicht ohne die schmerzhafte Übernahme der Selbstverleugnung Jesu gelingen. Der Kreuzweg, den die armen Völker bereits gehen, stellt auch den reichen Völkern das Richtmaß. Und jetzt eine Aussage nochmal von John Sobrino. Warum ans Kreuz? Weil da schon jemand hängt. Die Armen von den Kreuzen herunterzuholen, das ist unsere Pflicht als Christinnen und Christen. Denn an den Armen vorbei gelangt niemand in das Himmelreich. Nur zusammen mit ihnen kommen auch wir zu Gott. Und nur mit ihnen tut der Mensch das Menschliche, das Gott will. Und genau das bedeutet es vor allem für uns Menschen in der ersten Welt, dass Gott handelt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.